Danke für eure schöne Einleitung, Melissa, Philipp und Tom. Jetzt haben wir uns alle schon mal Gedanken gemacht über Richten und wir haben uns schon mal Gedanken gemacht über verlorene Menschen. Eine viel bessere Einleitung hätte es gar nicht geben können. Ich habe eine schlechte Nachricht. Das Leben ist kein Spiel. Vielleicht kommt es einem manchmal so vor, die einen gewinnen, die anderen verlieren. Die einen werden reich, die anderen bleiben arm. Die einen werden arm glücklich, die anderen reich unglücklich. Die einen werden krank, die anderen nicht. Der eine gewinnt, der andere verliert. Ist für Gott jeder Mensch gleich? Lässt nicht er den einen gewinnen und den anderen verlieren? Könnte es nicht sein, dass er manche besonders bevorzugt und andere lässt er einfach keinen Erfolg haben? Die Frage beantwortet unser Text leider nicht komplett. Aber er gibt uns schon mal so eine Vorahnung. Bevor ich mit dem Text loslege, würde ich gerne beten. Ihr könnt dafür sitzen bleiben. Herr, wir wissen, in deinem Wort, in der Bibel, steht sehr viel drin, was wir nicht richtig verstehen können, was vielleicht mal kompliziert ist. Vielleicht überlesen wir das ein oder andere. Aber es steht sehr viel drin, was wir lernen können und lernen sollten, weil es wichtig ist, weil es dein Wort ist. Du hast gesagt, dein Wort kehrt nicht leer zurück. Herr, ich danke dir, dass hier der Raum voll ist mit Menschen, die jetzt was aus deinem Wort hören wollen. Bitte gib du mir die Weisheit, die richtigen Worte, dein Wort richtig und gut weiterzugeben. Bewahr mich davor, was falsch zu sagen. Gib den Zuhörer offene Ohren, einen wachen Geist, dass sie dein Wort wirklich verstehen können und dann auch nicht gleich wieder vergessen, dass sie es in ihren Herzen bewahren können. Danke, dass du auch jetzt mit dabei bist. Amen. Wir sind in der Römerbriefreihe. Der Text für heute Morgen steht in Römer 2. Römer 2, Vers 11 bis 16. Als Einstieg in den Text will ich die beiden Verse davor noch mitlesen. Römer 2, ab Vers 9. Da steht: Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jeden, der das Gute tut. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Egal ob Jude oder Grieche, also egal ob aus frommem Elternhaus oder aus einem Volk, das Gott gar nicht kennt. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut. Lassen wir das mal so stehen. Unser eigentlicher Text, ab Vers 11. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Vielleicht ein nicht ganz einfacher Text. Fürs leichtere Verständnis habe ich eine Präsentation vorbereitet, damit wir hier nicht den Überblick verlieren. Super, danke. Wenn man den Text so liest, könnte der für den einen oder anderen nicht so leicht zu verstehen sein, schon weil die Sätze ja recht lang sind. Vielleicht ist der grobe Inhalt leichter zu verstehen, wenn man die Verse 13, 14 und 15 auslässt. Das ist wie so ein Einschub in den Text, den ich jetzt einfach mal rausziehe, um den Rest vom Text leichter verständlich zu machen. Ich lese gerade nochmal ohne die Verse 13, 14 und 15, in der Hoffnung, dass dann zumindest die grobe Aussage deutlich wird. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott liebt alle gleich. Natürlich hat nicht jeder ein gleich schönes oder gleich schwieriges Leben. Gott macht aber grundsätzlich mal keinen Unterschied zwischen den Menschen, sonst wäre er nicht gerecht. Also die Frage nach der Rettung ist auf jeden Fall unabhängig vom Ansehen der Person. Gott richtet jeden nach demselben Maßstab. Ich springe immer mal wieder zu anderen Bibelstellen, halte mich dabei nicht lang auf und komme dann gleich wieder zum Text zurück. 1. Petrus 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Hier steht wieder, dass Gott ohne Ansehen der Person richtet, aber nach was richtet er dann? Nach dem Werk jedes Einzelnen. Altes Testament, 1. Samuel. 1. Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Jahreslosung von 2003. Also wieder, Gott schaut sich den Mensch nicht äußerlich an. Das klingt, als wäre Gott sehr gerecht. Es ist nicht besonders schön, einen Richter zu haben, bei dem es auf die Krawatte ankommt. Er richtet nicht nach dem Aussehen, auch nicht nach dem Ansehen, sondern nach den Werken, das, was die Menschen tun. Im letzten Vers von unserem Text, in Vers 16, steht: An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Gott wird das Verborgene richten. Alles, was wir jetzt nicht sehen, nicht erkennen, nicht einordnen können, er ist gerecht und wird es richten. Wie wird gerichtet? Gerichtet wird durch Jesus Christus nach dem Evangelium. Das Evangelium ist, soweit ich weiß, eine frohe Botschaft, aber nicht für jeden. Der das Evangelium nicht annimmt, für den ist es nicht besonders froh. Für jeden, der das Evangelium nicht annimmt, ist es eine Gerichtsbotschaft. Die Botschaft an sich ist gut. Jesus Christus hat unsere Schuld bezahlt. Das Gericht kann uns nichts mehr antun, die Schuld ist weg. Aber für jeden, der das nicht annimmt, heißt die Botschaft, so hart sie auch klingt, du bist schuldig vor Gott. In Deutschland sind in den letzten 4 Jahren, also in der letzten Wahlperiode, 553 neue Gesetze entstanden. Das sind ungefähr alle 3 Tage ein neues Gesetz. Da fällt allein das Zuhören schon schwer. Aber es wird nicht nur verlangt, dass wir uns so viele Gesetze anhören, wir sollen uns auch dran halten, wir sollen sie tun. Gut, dass sich Gottes Gesetze nicht alle 3 Tage ändern. Hier stand vor 1000 Jahren schon, dass Gott gerecht ist, und das steht hundertprozentig morgen immer noch drin. Trotzdem können wir uns nicht an alles halten, auch wenn wir uns anstrengen. Gegen was lassen sich Deutsche nicht alles versichern? Krankenversicherung, Arbeitsunfähigkeitsversicherung, Risikolebensversicherung. Wir versichern unser Haus gegen Feuer und Sturm. Wir versichern unser Auto, unser Handy und unsere Haustiere. Soll ja nichts passieren, wir wollen ja ruhig leben können. Das ist ein Wunder, dass wir so optimistisch sind, was das Sterben angeht. Da gibt es so ein Oktoberfestlied, das heißt, wir kommen alle in den Himmel. Da gibt es Wissenschaftler, die sagen, wir sind alle nur Zufall, wenn wir sterben, sind wir einfach nicht mehr da. Ein Arbeitskollege hat mal wirklich zu mir gesagt, wenn alle meine Freunde in der Hölle sind, dann will ich auch in die Hölle, ich will da sein, wo meine Freunde sind. Was soll ich dazu noch sagen? Wieso will man sich nicht für das Leben nach dem Tod absichern? Übervorsichtig, wenn es um die Sicherheit auf der Erde geht, leichtsinnig, wenn es um die Ewigkeit geht. Ist ganz bestimmt nicht immer so, aber leider oft. Gott ist gerecht. Wir können uns bei ihm keine Risikoversicherung abschließen und auch keinen besseren Status kaufen. Gott ist gerecht. Schauen wir weiter, was der Text noch zu sagen hat. Vers 12. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Die Juden haben ja versucht, sehr treu das Gesetz einzuhalten, haben sehr viel Wert auf jedes Detail gelegt, vieles sehr breit getreten, das machen einige auch heute noch. Manchmal haben sie es vielleicht auch übertrieben, aber Paulus schreibt hier, dass sogar die, die kein Gesetz haben, das Gesetz kennen können, von Natur aus. Das steht zwei Verse weiter in Vers 14. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind die, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Alle, die das Gesetz kennen und sich nicht dran halten, können anhand vom Gesetz gerichtet werden. Ich weiß, ich darf nicht stehlen, ich habe das Gesetz gehört. Ich weiß, ich habe 5 Euro in meiner Tasche, die mir nicht gehören. Ich habe mich nicht ans Gesetz gehalten. Für jeden Euro, den ich in meiner Tasche habe, der mir nicht gehört, kann ich gerichtet werden. So schlicht und einfach, wenn man das Gesetz kennt. Was ist mit den Leuten, die nichts von Gott wissen, also das Gesetz nicht kennen? Manche Menschen hatten nie die Gelegenheit, das Gesetz kennenzulernen. So können sie schlecht anhand vom Gesetz gerichtet werden. Trotzdem können sie, so wie wir das hier lesen, auch ohne das Gesetz verloren gehen. Auch wenn sie kein Gesetz haben, haben sie zum Beispiel ein Gewissen. Oder sie können an der Natur erkennen, dass es einen Schöpfer geben muss. Gott ist gerecht. Der Bibeltext erklärt, wieso Gott Menschen verurteilen kann, obwohl sie Gottes Regeln nicht direkt kennen. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Auch da, wo man Gottes Gesetze nicht kennt, kennt man gesellschaftliche Regeln, die Gottes Gesetzen zumindest ähnlich sein können, dass man sich zum Beispiel um Hilfsbedürftige kümmert, Ehrlichkeit, dass man nicht stehlen darf. Auch Leute, die Gottes Gesetz nicht kennen, tun manche Sachen, weil sie wissen, dass es gut ist, und manche Sachen tun sie nicht, weil sie wissen, dass es schlecht ist. Wenn sie das Gesetz der Bibel nicht haben, haben sie trotzdem ein Gespür für Gut und Böse, an dem sie gerichtet werden können. Zum Beispiel steht in Prediger 3, Vers 11, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zum Ende ergründen kann. Was heißt, er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt? Wir Menschen sehnen uns nach Ewigkeit. Wir wollen nicht alt werden, wir versprechen uns bei der Hochzeit, dass die Liebe bis zum Ende des Lebens hält. Wir bauen gern Häuser und hoffen, dass die ewig halten, auch wenn wir wissen, dass es nicht so ist. Wir sehnen uns nach Ewigkeit, aber Ewigkeit ist göttlich. Vergänglichkeit ist menschlich. Gott hat uns grundsätzlich schon mal diesen Wunsch nach dem Göttlichen gegeben. Da steht zum Beispiel nur ein kleines Stück vor unserem Bibeltext in Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Niemand hat eine Entschuldigung, weil er allein durchs Nachdenken Gottes Kraft erkennen kann. Was steht in unserem Bibeltext? Ich lese nochmal ab Vers 14. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist. Aha, in unser Herz ist noch viel mehr als die Ewigkeit gelegt, das Werk des Gesetzes. Was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Wenn unser Gewissen redet, dann kommen unsere Gedanken in Bewegung. Sie klagen an, sie verteidigen. Wir kennen das doch bestimmt alle, dass man sich plötzlich unwohl fühlt. Ich habe meinen Chef eigentlich schon immer angelogen, jetzt plötzlich fühle ich mich nicht mehr gut dabei. Irgendwas passt nicht, irgendwas ist nicht richtig. Ich fahre bei uns doch immer schon zu schnell durch die Siedlung, ist doch ganz normal. Aber jetzt, wo ich da hinten die Kinder spielen sehe, fühle ich mich plötzlich unwohl dabei. Die sind weit genug weg, da kann nichts passieren, aber vielleicht sollte ich mich doch an die 30er-Beschränkung halten. Hat nicht jeder schon mal so ähnliche Gedanken gehabt? Natürlich sagt uns unser Gewissen nicht komplett alles, was in der Bibel steht. Aber so hat jeder Mensch zumindest schon mal ein Ahnen vom Willen Gottes. Ob das Ahnen allein reicht, ist die Frage. Hier in Vers 13 steht: Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Befolgen. Wie viele Predigten haben wir schon gehört? Wie viele haben wir schon in der Bibel gelesen? Wie oft wurden wir schon durch die Predigt, durchs Bibellesen, durch andere Geschwister aus der Gemeinde ermahnt? Wie oft haben wir das Gesetz schon gehört? Die, die hören, sind nicht automatisch gerecht, sondern hier steht, die, die es befolgen, sollen gerecht werden, gerechtfertigt werden. Was sagt Jesus dazu? Lukas 8, Vers 21. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Okay, recht klare Aussage. In Jakobus geht es immer wieder darum, dass wir nicht nur hören, sondern auch tun sollen. Zum Beispiel steht in Jakobus 1, ab Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer das Wort hört, ist wie jemand, der sich im Spiegel anschaut. Man erkennt was. Ich habe das Wort gehört, ich habe was verstanden. Jetzt habe ich was erkannt. Dann geht man weg und tut es nicht. Also hatte das Hören, das Verstehen vom Wort, genauso wenig Sinn wie jemand, der sich im Spiegel erkennt und nachher nicht mehr weiß, wie er aussieht. Ohne das Tun ist das Hören total sinnlos. In Matthäus 21 steht noch so ein eindeutiges Gleichnis. Matthäus 21, ab Vers 28. Was meint ihr? Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem ersten und sprach: Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Er aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach: Ich gehe her. Und er ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm: Der Erste. Jesus fragt nicht, wer von den beiden hat den Willen des Vaters verstanden oder wer hat die bessere Antwort gegeben. Wer hat den Willen des Vaters getan? Der Erste. Er hat die weniger schöne Antwort gegeben, aber das, was er getan hat, war der Wille seines Vaters. Ich wüsste keinen Grund, warum Gott was dagegen haben sollte, dass wir hier mit frisch gebügeltem Hemd im Gottesdienst sitzen. Aber das Wort hören gehört genauso dazu, nur dabei darf es nicht bleiben. Wir sollen auch handeln. Wer sich nicht so sicher ist, wie das mit dem Handeln funktioniert, der könnte zum Beispiel mal den Hannes fragen. Der Hannes handelt schon ganz fleißig, indem er ein Zeltlager organisiert. Beim Zeltlager braucht es viele Leute, die nicht nur hören, sondern von der Couch aufstehen und mit anpacken, die handeln. Es gibt viele unterschiedliche Aufgaben, dass für jeden bestimmt was dabei ist. Wer das Wort nicht nur hören, sondern handeln will, der hat verschiedenste Möglichkeiten. Eine davon wäre, mal nachzufragen, wo man beim Zeltlager anpacken kann. Als Tipp nebenbei. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Das kann man kaum falsch verstehen, das Wort Gottes nicht nur hören, sondern uns dran halten. Wir sollen uns ans Gesetz halten. Wie sollen wir das alles schaffen? Wir alle kennen das Evangelium, hoffe ich. Ich will das nicht zu sehr breit treten, aber weil ich nicht weiß, wer die Predigt alles hört, vor allem auch übers Internet, will ich der Vollständigkeit halber noch sagen, dass niemand verzweifelt heimgehen muss, um dem Text hier ein bisschen die Trübsal zu nehmen und um es erwähnt zu haben. Es gibt eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen, obwohl wir das Gesetz nicht halten können. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, wie viel wir ins Spendenkörbchen werfen. Die gute Nachricht, wir sind nicht auf uns allein gestellt, Gott kommt uns auch entgegen. Er ist uns so weit entgegengekommen, dass er uns eine Möglichkeit gibt, die Sünde wegzuräumen. Er hat seinen Sohn auf die Erde kommen lassen, hätte er überhaupt nicht tun müssen, aber er hat es gemacht. Er war der Einzige auf der Welt, der es geschafft hat, sich an sein eigenes Gesetz zu halten. Er hat das geschafft, was kein anderer schafft, noch nie geschafft hat. In Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus hat nicht gesündigt, also er hätte dem Tod ausweichen können. Er hat nicht gesündigt, er musste nicht sterben, trotzdem ist er gestorben, bewusst, mit Absicht, und ich bin mir sicher, dass es ihm keinen Spaß gemacht hat. Er hätte nicht sterben müssen, er ist aber gestorben. Ein Unschuldiger nimmt die Strafe auf sich, damit für die Schuldigen die Strafe schon bezahlt ist. Durch seinen Tod bezahlt er die Strafe dafür, dass wir das Gesetz nicht halten können, die ist bereits bezahlt. Wie ein Geschenk, das wir überreicht bekommen. Auch ein Geschenk kann man ignorieren, kann man links liegen lassen. Wenn mir jemand ein Geschenk anbietet, dann muss ich schon annehmen. Wie es Jesus schafft, das ganze Gesetz zu halten, wie man das Geschenk annehmen kann, das verrate ich euch nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Wen es interessiert, der kann mich oder andere Leute hier gern nachher ansprechen. Wer die Predigt im Internet hört, der ist sowieso schon auf der richtigen Internetseite, um das noch rauszufinden oder Kontakt aufzunehmen. Vielleicht können wir uns zumindest an ein einziges Gesetz halten. Wenn wir mal vor Gott stehen, sagen wir, hey, bei der einen Sache, da habe ich es geschafft. Ich habe mich hier an dein Gesetz gehalten. Vielleicht keine schlechte Idee, bis wir wieder Jakobus lesen. Ich lese Jakobus 2, ab Vers 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Ja, das ist hart. Wenn wir eine einzige Regel nicht halten, haben wir komplett verloren. Das Gesetz ist fast so wie ein Lehrmeister, das bringt uns eine Lektion bei. Wir lesen Gottes Gesetz, wir versuchen uns dran zu halten, wir merken, dass wir es nicht können. Das Gesetz bringt uns hier was bei. Es bringt uns bei, dass wir es nicht halten können. Dass wir dem nie gerecht werden, dass wir es niemals auf die Reihe kriegen. Wir müssen die Lektion, die uns das Gesetz beibringt, nur richtig verstehen. Wir sollen nicht krampfhaft versuchen, es zu halten und während wir merken, dass wir es nicht einhalten können, ständig Angst haben, dass wir vielleicht nicht in den Himmel kommen. Genauso ist es aber auch nicht richtig aufzugeben, ich kann es eh nicht halten. Von Martin Luther sagt man, dass er sich zu seiner Zeit als Mönch selbst bestraft hat. Der war sich seiner Schuld sehr bewusst, der hat gemerkt, er kann das Gesetz nicht halten. So kann er unmöglich zu Gott kommen. Also hat er sich selbst Bußübungen gegeben. Er hat sich bestraft, vielleicht um sein Gewissen zu beruhigen. Ich habe das Gesetz nicht gehalten, ich habe gesündigt. Jetzt habe ich mich für die Sünde bestraft, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen näher am Gesetz dran. Das könnte seine Hoffnung gewesen sein, weiß ich nicht sicher, aber die Vermutung liegt nahe. Natürlich ist es ein falscher Gedankenansatz, das ist sehr menschlich, ja. Aber wir denken uns, wenn wir was Falsches gemacht haben, brauchen wir eine Strafe, um das Falsche auszugleichen. Aber was denkt sich Gott dabei, wenn er da zuschaut? Das Problem an der Sünde ist ja nicht die Sünde an sich, sondern die direkte Folge der Sünde ist die Trennung von Gott. Das ist ja unser Problem. Der Mensch hat jetzt was getan, was ihn von Gott trennt. Er hat der Beziehung zwischen ihm und Gott geschadet. Wenn wir jetzt versuchen, uns selbst zu bestrafen, ist das der falsche Gedankenansatz. Gott schaut ja nicht auf uns und sagt, oh super, er hat sich jetzt selbst bestraft, jetzt ist unsere Beziehung wieder gut. Wir können uns selbst bestrafen, wie viel wir wollen. Die Sünde ist geschehen und lässt sich leider nicht zurückspulen. Und obwohl Martin Luther hier einen falschen Lösungsweg versucht hat, ich glaube, dass er vielen einen großen Schritt voraus war, weil er hat von ganzem Herzen zumindest erkannt, dass er verloren ist. Wenn man sich dem nicht bewusst ist, dass wir alle grundsätzlich verloren sind, sieht man kein Problem. Das weiße Bild hier. Alles ist okay. Wer sich nicht bewusst ist, dass er verloren ist, kann natürlich ein glückliches Leben führen. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, aber Unwissenheit ändert die Realität nicht. Das ist die Botschaft, die kein Mensch hören will. Wie so eine Krankheit, die wir unser ganzes Leben haben. Wir wissen nichts davon. Irgendwann hat irgendein Arzt die schwierige Aufgabe, uns zu sagen, du hast da was. Erst wenn wir die Krankheit sehen, verstehen wir, warum wir die passende Behandlung dazu brauchen. Erst wenn wir das Schwarze sehen, erst wenn wir die schlechte Botschaft, das Problem gehört haben, können wir wirklich verstehen, wofür wir dieses Kreuz brauchen. Ich komme zum Schluss, gleich habt ihr es geschafft. Wir haben im Text gelesen, Gott ist gerecht. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Wenn wir das verstanden haben, können wir uns nicht einbilden, was Besseres zu sein. Genauso brauchen wir in schwierigen Zeiten nicht denken, Gott hat grundsätzlich was gegen uns. Gott ist erstmal gerecht. Wir haben herausgefunden, die, die gar nichts von Gott wissen, so hart das für sie ist, sind erstmal verloren. Gott gibt ihnen die Möglichkeit, zumindest Teile vom Gesetz zu erkennen, was ungefähr gut und was schlecht ist, ob Gott sie mit einem anderen Maßstab richtet, wie er mit ihnen umgeht, wenn die mal vor ihm stehen, weiß ich nicht. Jedenfalls kann ich es nicht hier aus dem Text rauslesen. Hier im Text finde ich da keine Antwort drauf. Aber dem Gericht entkommen sie grundsätzlich erstmal nicht. Dann haben wir im Text eine eindeutige Ermahnung gefunden. Wir sollen nicht nur hören, sondern befolgen. Ich hoffe, das haben wir nicht alle bis zum Mittagessen schon wieder vergessen, weil genau davor warnt die Stelle. Nicht hören und vergessen, hören und befolgen. Und wenn wir dann versuchen, das Gesetz zu befolgen, stellen wir fest, wir können es nicht. Also, so hart das klingt, und das klingt wirklich hart, wir sind grundsätzlich alle verlorene Sünder. Natürlich will das keiner hören. Die Bibel hört mit den harten Worten ja nicht auf. Es geht noch weiter. Aber an dieser Stelle der Bibel sieht es so aus, als würde uns Paulus an diese Wahrheit erinnern wollen. Egal wie hart das klingt. Ich hoffe, wir schieben die harte Botschaft nicht in irgendeine Schublade mit den ganzen anderen schlechten Nachrichten aus aller Welt. Bloß nicht daran denken, das will ich nicht hören. Wir sind grundsätzlich alle verlorene Sünder. Wenn dich dieser Satz quält, weil du keine passende Lösung dafür hast, hoffe ich, dass du weiter nachforschst und die Lösung findest. So soll es sein.